Deswegen muss es eine unabhängige Kontrolle sein, die Transparenz, Korruption, und es müssen dazu natürlich Regeln geben, aber die diese Regeln auch kontrolliert, weil sonst bringen die Regeln nichts. Wir haben ein paar Regeln im Bundestag, interessiert aber keinen. Ne, also zum Beispiel, dass man eben nicht mehr nahtlos übergehen kann von Bundestag in als Lobbyist irgendwo zu sein. Ja, das hat der Gabriel dann trotzdem gemacht. Ja, und dann sagt das Präsidium, ach, das geht aber so nicht. Du. Und dann ist der Gabriel zu Hause, trinkt sich den Shampoos und sagt so, was wollt ihr denn machen? Ist mir doch scheißegal, was ihr da erzählt. So, ne? Und also das heißt, da muss es richtig Bestrafungen geben, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Und das muss eine unabhängige Behörde kontrollieren. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie und wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wann? Zweimal im Monat, immer mittwochs, überall, wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 56, wollte schon 57 sagen. Und natürlich geht es da auch bei Lobbyland um die EU-Wahl, die ja jetzt ansteht. Aber eher, das kennt ihr ja schon bei Lobbyland, die Themen, die sonst nicht so auf den Tisch kommen. Und natürlich haben sie zum Teil auch mit Lobbyismus zu tun. Wir haben nämlich heute einen Gast oder besser gesagt, ich habe Verstärkung mitgebracht. Paar ganz harte Fakten, an denen man vielleicht doch nicht drumherum kommt. Also wann sind die Wahlen? 6. bis 9. Juni. Ja, in Deutschland, bevor wir welche fragen, nur am 9. Juni, am Sonntag. Aber in anderen Ländern geht es auch schon am 6. los. 27 Länder und 720 Abgeordnete. Ja, ungefähr so wie der Bundestag. So groß ist das EU-Parlament. Auf das EU-Parlament kommen wir denn nochmal, wie groß denn die Kompetenzen sind. Aber jetzt zu der versprochenen Verstärkung. Jenny Günther ist nämlich heute dabei, Politikwissenschaftlerin, Journalistin. Und sie schreibt selbst Podcasterin aus Leidenschaft. Und das kann ich oder möchte ich gern bestätigen. Also hört rein in den Einmischen-Podcast. Aber wie viel Leidenschaft bringst du denn auch mit zur EU-Wahl? Das würde ich gerne jetzt mal wissen, bevor wir loslegen.
Naja, Marco, schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja auf der Suche eigentlich nach einer EU-Wahlkampf-Selbsthilfegruppe. Also ich, das ist mir schon wieder diese Woche aufgefallen, bin einkaufen gefahren mit dem Auto und habe so Ausschau gehalten nach Wahlplakaten. Wir haben ja Kommunalwahl und EU-Wahlkampf. Das heißt, ich sehe hier ein paar Wahlplakate, die meisten sind aber für die Kommunalwahl, was irgendwie schräg ist. Und wenn ich dann Wahlkampfplakate sehe, unter anderem auch von der CDU für die europäische Ebene, dann schreien die mich so an mit einzelnen Worten wie Wohlstand, Sicherheit. Es fehlt nur noch, dass sie irgendwie Europa draufschreiben. Ja. Und ich weiß nicht, was die Parteien wollen, in welche Richtung geht die Europäische Union. Warum soll die überhaupt wählen gehen? Ja? Also ich weiß, zur Kommunalwahl sollte ich schon noch wählen gehen, weil es für mich persönlich wichtig ist. Mhm. Aber niemand hat mir bisher erklärt, warum ist diese Europaparlamentswahl jetzt wichtig und was wollen die Parteien? Und wenn ich zum Beispiel nicht so einen Podcast hören würde wie Wohlstand für alle, wo sich mal wenigstens einigermaßen mit den Wahlprogrammen für die Europäische Union auseinandergesetzt wurde, würde ich noch nicht mal wissen, was die Parteien überhaupt in ihre Wahlprogramme geschrieben haben. Also ich bin ganz froh, dass wir hier sind und über die Europawahl sprechen, denn ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt wählen gehen sollte, weil ich nicht weiß, warum. Ja,
dabei gibt es doch, also was ja jetzt wieder alle machen, also auch von Fanta 4, also die ganzen bekannten typischen Nasen, die jetzt unbedingt wählen gehen. Das ist ja so, also sie äußern sich ja sonst vielleicht manchmal, aber meistens irgendwie gar nicht. Aber wählen gehen ist immer so die demokratische Pflicht. Können wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber ich finde, es stimmt dieser Satz, den die Partei ja immer plakatiert, Inhalte überwinden, stimmt immer mehr. Obwohl, ich fühle mich auch ein bisschen wieder an die 80er, 90er Jahre erinnert, mit Maß und Mitte. Nur damals war es die CDU, jetzt plakatiert das die SPD. Gerade kann man vielleicht auch schon sehen, wie so ein bisschen was verrückt wurde. Fehlt noch so Sicherheit und Wohlstand. Aber das,
ja, das kriegst du ja von der CDU.
Aber das gibt es immer.
Sicherheit und
da
Wohlstand.
Ist die CDU dann irgendwie konstant geblieben. Maß und Mitte würden sie wahrscheinlich nicht mehr schreiben. Ich glaube, da würden sie auch nicht mehr einordnen. Also höchstens noch für die Öffentlichkeit. Aber ich hatte ein ähnliches Erlebnis vor, also wo du sagtest, wie ist denn das eigentlich? Ich hatte vor 2 Tagen, hat mich jemand angesprochen, der mich wohl erkannt hatte und mich gefragt hat, ob ich denn da kandidiere und zu wählen sei. Ich sage, nee, also erstens Europawahl war ich noch nie. Und er hat sich gefragt, was diese Europawahl überhaupt sollte. Und der meinte auch, also Europawahl, das interessiert mich jetzt wirklich gar nicht. Dabei müsste man ja denken, gerade Europa ist doch so besonders wichtig. Und ich habe dann auch nochmal erklärt, also ich bin dann in meinen Reflex gerutscht, dass jede zweite Vorlage, die wir im Bundestag gekriegt haben, eigentlich eine Europavorlage ist, die wir im Prinzip nur in nationales Recht umsetzen sollten. Am Ende sind es nicht 50%, sondern ich habe das mal ausgerechnet, irgendwie knapp 40%. Also eigentlich ist es wichtig, aber die Wichtigkeit ist natürlich, wir wählen ja nur das EU-Parlament. Und da ist dann schon meistens Ende der Fahnenstange, wenn wir überlegen, dass eine kleine Partei wie die FDP, und zwar nicht übers Europaparlament, sondern über ihre Regierungsbeteiligung in Deutschland, weil die beiden anderen Schnarchnasenparteien in dieser Konstellation auch gerne mitmachen, im Prinzip in Europa alles aufhalten können mit einem Veto. Also da fragt man sich.
Das haben wir ja in letzter Zeit ganz oft mitbekommen, wie zum Beispiel bei dem Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene.
Genau.
Es hat die FDP jahrelang alles mitverhandelt und alles rausgehandelt, was sie unbedingt drin haben wollten. Und als das Produkt dann fertig war, das absolut die Handschrift der FDP trug und der Liberalen ganz Europas, haben sie es blockiert und wollten noch mehr Begrenzung der Eingriffe des Europäischen Parlaments in dieses Lieferkettengesetz. Also am besten doch lieber gar kein Lieferkettengesetz. Und das ist, also das hat man in letzter Zeit ganz oft gesehen, so dass sich ja auf europäischer Ebene in Brüssel mittlerweile dieses Wort vom German Vote durchgesetzt hat.
Ja, das war jetzt wirklich häufig. Glyphosat, da gab es noch ein paar andere Beispiele. Ja, und wie gesagt, das ist ja nur ein Teil der Koalition. Und es ist eben nicht über Europa. Also manchmal kommt Europa ja dann doch zu guten Beschlusslagen und Vorlagen. Und dann kann eine Regierung, eine Partei das alles verhindern. Und das ist aber natürlich übrigens, da muss man einfach sagen, das ist eben nicht die FDP alleine, sondern das sind die Grünen und die SPD eben mit. Weil wenn sie es wollten, würden sie es anders machen. Ich habe das schon mal, bin da schon mal drauf eingegangen, weil das immer wieder kommt. Wenn man eine Koalition bildet, dann ist man natürlich für solche Dinge gerüstet. Das heißt, da verhandelt man, ja, vielleicht gibt es auch mal ein Veto, aber nicht zu jeder zweiten EU-Vorlage. Wenn eine Partei mal ein Veto macht, entweder kriegen die beiden anderen Parteien dann was dafür oder man sagt vorher, es gibt dann einen Mehrheitsbeschluss und dann muss sich die dritte Partei daran sozusagen halten. Das kann man vorher abdealen. Und so war es ja bis jetzt nur so, dass die FDP mehrfach was verhindert hat. Und das kann nur gehen, wenn die anderen beiden das stillschweigend dann auch dulden, zumindest. Also von daher.
Ich hätte da mal eine Frage an dich. Du hattest es ja erwähnt, wir wählen jetzt eigentlich das Europäische Parlament. Kleiner Exkurs. Wir hatten ja jetzt 75 Jahre Grundgesetz. Gestern gab es eine große Feier in Bonn und Berlin gleichzeitig mit entsprechenden Festreden und Diskussionsveranstaltungen mit allen möglichen Ministern. Und da hieß es dann auch, also wählen gehen, um Demokratie zu verteidigen. Und dann sind wir jetzt wieder in Europa. Und dann meine Frage, wie demokratisch empfindest du jetzt eigentlich Europa und das Europäische Parlament?
Ja, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich so meine alte Reflexe gekommen bin. Also zumindest gegenüber der Wichtigkeit, die Europa einnimmt bei vielen Gesetzesvorhaben, bei vielen Gerichtsentscheidungen, also viele Sachen sind ja wirklich europäisiert. Auf der anderen Seite fehlt aber genau der demokratische Hebel. Und das ist das Problem. Also ich würde ja schon sagen, wir haben in Deutschland keine Demokratie mehr. Versucht das ja an vielen Stellen immer deutlich zu machen. Das ist, also wenn überhaupt, eine Postdemokratie. Und in Europa war es noch viel weniger eine überhaupt, weil eben viele Dinge über die Kommission gehen, über die Länderregierung und das EU-Parlament in vielen Dingen eh beschnitten ist. Und dann natürlich auch die Einigkeit ja noch viel schwerer ist. Also du musst ja nicht nur verschiedenste Parteien und Fraktionen irgendwie unter einem Hut bringen, sondern dann auch noch die verschiedenen Länder und Regionen, die auch noch unterschiedliche Ansichten haben. Und es ist ja auch, also es ist der Webfehler der EU war natürlich vor allen Dingen, dass es eigentlich ein Wirtschaftsabkommen war, dass man viele Dinge da wirtschaftlich regeln wollte, Freihandelszonen und so weiter schaffen wollten. Ja, es gab dann auch positive Effekte, die immer, auf die immer hingewiesen werden, obwohl das mit dem Frieden sehe ich ja gerade eben nicht mehr so, aber dass man Frieden garantiert hat, offene Grenzen und so weiter. Es sind da Dinge nachgezogen, aber wir haben im sozialen und in vielen und gerade auch im demokratischen Bereich vieles eben nicht demokratisiert, nicht durchgesetzt und eben nicht auf Europa-Maßstand gesetzt. Das zeigt sich auch bei den ganzen Diskussionen, welche Länder man jetzt dazu nehmen soll. Das sind Staaten, die im Korruptionsindex ganz weit unten sind, teilweise unter Russland rangierten und die man aber jetzt vielleicht doch gerne aufnehmen möchte oder zumindest Gespräche führt. Und das führt ja nur dazu, dass insgesamt Europa vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erodiert. Also demokratisch ist das alles bisher so nicht, finde ich.
Ja, also es ist wirklich das erste Mal seit Jahren, dass ich so das Gefühl habe, ich werde mich zur Wahlurne quälen müssen, ja. Weil ich mittlerweile genau weiß, es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob du deine Stimme abgibst oder nicht, weil die Europäische Union von der Struktur her so aufgebaut ist, dass der Wähler die geringste Stimme da in diesem Konstrukt ist. Also das Parlament darf sich gerne mal melden und sonst macht alles irgendwie die Kommission oder die Regierungschefs der verschiedenen Mitgliedstaaten. Und das Parlament spielt keine Rolle. Also wir werden vielleicht heute noch über den zukünftigen Haushaltsplan der Europäischen Union sprechen. Und eigentlich, und du weißt es ja ganz genau, ist die Haushaltsaufstellung die Königsdisziplin eines Parlaments. Also historisch gesehen, Aufbau einer Demokratie hat auch immer damit zu tun, wer hat Einfluss darauf, wie ein Haushalt aufgestellt wird oder was darin steht, wem welches Geld zukommt, ja? Und ob das Parlament darüber bestimmt oder einzelne Könige oder Diktatoren. Und es ist demokratietheoretisch geschichtlich so gewesen, dass umso mehr sich ein Parlament erkämpft hat, das Sagen über die Finanzen zu haben, umso freier, liberaler und demokratischer ist eine Gesellschaft geworden. Und lustigerweise ausgerechnet die Aufstellung des Haushaltsplans. Da ist das Parlament praktisch völlig außen vor. Das macht die Kommission, das machen die Regierungschefs. Also welche Aufgabe haben überhaupt die Abgeordneten des Parlaments, die ich wählen werde? Ja, die haben nicht mal was zu sagen, wenn es darum geht zu bestimmen, wie viel Geld die Europäische Union in den nach 2027 folgenden 5 Jahren dann ausgibt und wofür. Weil das wäre ja dann auch entscheidend, in welche Richtung geht dieses europäische Projekt. Aber die Abgeordneten, die ich wählen soll, die haben darauf keinen Einfluss. Also ist die Motivation, überhaupt jemanden zu wählen, praktisch null.
Ja, ich hoffe nicht null. Da möchte ich dann trotzdem noch mal
praktisch null? Ich werde mich schon noch hinquälen, aber es ist wirklich schwierig, Marco. Wirklich schwierig.
Ja, also ich will dir gar nicht widersprechen, was die Einflussmöglichkeiten angeht. Die sind ja schon vom Bundestag begrenzt, obwohl da muss man sagen, der begrenzt sie sich ja selbst, indem er die Regierung alles machen lässt. In Deutschland ist das ja quasi auch so. Es gibt keinen Bundestag mehr. Also die Mehrheit nickt das ab, was die Regierung vorgibt. Es gibt kaum Diskussionen dazu. Die Opposition kann machen, was sie will. Im EU-Parlament ist das von Anfang an so gestrickt, dass das so ist. Das hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich schreibe ja gerade mein nächstes Buch, dass, glaube ich, die Demokratie bei den Eliten immer eher mit Vorsicht, also schon, oder sagen wir mal, eher skeptisch beurteilt wurde. Deswegen wurde sie lange verhindert und dann hat man sie zugelassen, weil es nicht anders ging. Also so ein paar individuelle Freiheitsrechte mussten irgendwie sein, aber man hat sie sozusagen an die Kandare genommen. Repräsentative Demokratie ist immer eine Einschränkung von Demokratie. Und in der EU ist das schon so ein bisschen die höchste Vollendungsstufe. Da brauchte man gar keine Postdemokratie, da hat man das gleich so gestrickt. Und dennoch würde ich halt sagen, wähl diejenigen, die genau das erkannt haben und da im EU-Parlament zwar nicht regieren werden und auch keinen Haushaltsentwurf einbringen werden, aber vielleicht einfach mal darauf hinweisen. Das ist jetzt nicht, du wirst also da keine Könige wählen und keine selbstbestimmten Abgeordneten, aber ein paar sind ja doch immerhin frei, das ein bisschen anders zu bringen. Und da gibt es ja noch einen Vorteil, den gibt es nicht mehr lange, aber diesmal noch, dass eben auch Parteien und Leute reingewählt werden können ins Parlament, ohne über 5% zu müssen und ohne, dass sie sozusagen zu den Parteien gehören, die im Prinzip das System ja richtig finden. Also gibt es schon eine kleine Chance. Ich meine, ich bin dabei aber sehr, ich bin ja jetzt sehr subjektiv. Ich will ja auch nie eine Partei parteiisch sein in dieser Sendung. Aber ich kenne jetzt drei Leute sehr gut und persönlich aus übrigens drei verschiedenen Parteien, die antreten. Also ich spreche von Ines Schwertner, von Martin Sonneborn und von Fabio Di Masi. Wo ich glaube bei allen drei, nicht nur weil ich sie gut kenne und mag, dass sie zumindest ihr Wort machen. Und da gibt es sicherlich noch ein paar andere. Aber ich weiß, das ist kein richtiger Trost und man muss sozusagen an die Fundamente. Aber das ist natürlich der Grund für viele andere, die auch nicht wählen gehen bei der EU, weil die Wahlbeteiligung ist immer sehr bescheiden. Und da will ich nochmal sagen, es sind eben nicht die Leute, die dumm sind und keinen Bock haben oder faul sind, die nicht wählen gehen, die gibt es auch. Sondern viele gehen wählen, weil sie sagen, für mich ändert sich sowieso nichts, egal wen ich wähle. Hm. Und da muss ich ihnen leider recht geben. Und wenn sich das nicht ändert, wird das ja durchschlagen in Europa. Und das sehen wir ja auch bei Wahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und immer mehr auch bei Bundestagswahlen, dass dieser Eindruck der Menschen, der nicht falsch ist, sich verfestigt. Oder dass sie dann Parteien wählen, die wir irgendwie gar nicht haben wollen. Aber die kommen nicht von ungefähr, zumindest auf die Höhe und die Größe, die sie gerade haben.
Siehst du, und deswegen ist es ja ganz gut, dass ich heute in diese kleine Selbsthilfegruppe gekommen bin. weil du mir jetzt schon wieder drei Personen genannt hast, wo ich sagen würde, ah ja, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wen ich wählen könnte.
Ja.
Weil natürlich hast du recht, Ines und Fabio Di Masi sind super Politiker, die auch zu ihrer Überzeugung stehen und dann auch mal den Mund aufmachen. Und Martin Sonneborn, die haben ja davon die Partei auch regelmäßig so eine Art Wochenkolumne. Und da wird dann inhaltlich über Sachen gesprochen, die auf der Europäischen Unionsebene so passiert sind oder im Parlament, die du so als deutscher Wähler und Zuschauer in der Regel nicht hörst. So, ja. Also so Thematiken, wo du dir wünschst, okay, Tagesthema, und habt ihr das letzte Mal zu dem Thema was gemacht?
Ja, genau, das ist einfach, es werden einfach ein paar andere Themen angesprochen.
Eine Sache noch zur Wahlbeteiligung. Auch da hast du ja super recht. Ich möchte nur sagen, umso geringer die Wahlbeteiligung, umso mehr werden natürlich die Rechten profitieren. Und es zeichnet sich eindeutig ab, dass vor allem die extreme Rechte in der Europäischen Union sehr davon profitieren wird, wenn Leute sich nicht am Wahlprozess beteiligen. Wie das in Deutschland laufen wird, gibt ja bei der AfD jetzt Gott sei Dank hausgemachte Skandale ohne Ende. Aber in den anderen europäischen Ländern sieht das ja nicht so gut aus.
Ja, aber auch übrigens nicht nur, auch die mega neoliberalen Kräfte, ne, wird das stärken, weil das zeigt ja zum Beispiel, zeigen ja alle Untersuchungen, auch bei deutschen Wahlen, es gehen vor allen Dingen die Menschen nicht wählen in den Bezirken, teilweise mit Wahlbeteiligung 20%, die eher ärmer aufgestellt sind, also die kein großes Vermögen haben. Und die Wahllokale, Wahlbezirke, wo es riesige Vermögen gibt, also ich denke, Sylt wird auch ganz weit oben dabei sein, da gehen 80-90% wählen. Und das ist natürlich dann eine Unterstützung für eine ganz klar starke neoliberale Politik und auch für eine antidemokratische Politik, so würde ich das nennen, die eben nicht möchte, dass die Bevölkerung mitentscheidet.
Also da gibt es ein Stichwort zu, Responsivität. Dass der Wähler wählen geht und dann auch aber merkt, dass die Politik auf seine persönlichen Befindlichkeiten eingeht und sich darum kümmert. Ich weiß nicht ganz genau, Lena Elsässer war das, glaube ich, genau, die dazu auch eine entsprechende Studie verfasst hat.
Genau, Elsässer in dem Institut vom Professor Schneider Und ich zitiere sie ja sowieso immer sehr gerne. Genau, die hat das untersucht, also dann aber auf deutscher Ebene, schon mit der rot-grünen Regierung der noch 90er Jahre bis in die 2000er rein. Und sie sind ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, egal welche Regierung, ob rot-grün, ob schwarz-gelb, ob große Koalition, die unteren 20-30%, also von der Vermögensgruppe, werden nicht berücksichtigt. Was die wollen, ist egal. Außer das, was sie wollen, wird auch von den anderen Gruppen unterstützt. Das heißt, also bei sozialen Verhältnissen passiert das natürlich nicht. Deswegen wird sich da auch nichts ändern. Deswegen haben wir auch diese Umverteilung von unten nach oben und mittlerweile auch von Mitte nach oben. Und man wird feststellen, ich hoffe, dass sie das, ich wollte sowieso mich mal wieder melden bei dem Institut, ob die das jetzt auch nochmal für die Ampel dann mit, aber ich denke, das wird sofort geschrieben sein. Genau. Aber weil du gerade den Wahlkampf nochmal erwähnt hast, es manche Sätze ja gibt, die dann doch noch ein bisschen anders, also es gibt ja ein Slogan, ich sage jetzt gar nicht von wem, dass man EU und Europa nicht den Laien überlässt. Es ist klar, welche Anspielung das ist, aber deswegen will ich nochmal zum Wahlkampf oder besser gesagt dann zu einer Figur im Wahlkampf zurückkommen, die interessanterweise bis auf diesen Slogan fast keine Rolle spielt in dem Wahlkampf. Also die SPD plakatiert ja Scholz. Okay, Barley darf da mit drauf sein. Auch da wurde ich neulich gefragt, wer denn diese nette Dame dann noch mit auf dem Plakat ist. Kennt irgendwie immer noch keiner wirklich. Deswegen ist wahrscheinlich auch Scholz mit drauf, obwohl der ja gar nicht zur Wahl steht. Aber das verwirrt natürlich noch zusätzlich. Und jetzt bei der Union könnte man ja denken, die werben ganz stark mit von der Leyen. Ich meine, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht sagen, was sie für eine Position hat. Also die stärkste Frau oder der stärkste Mensch sozusagen politisch gerade in der EU, aber findet da auch nicht statt auf den Plakaten. Und da frage ich mich schon, was das soll. Hast du eine Idee?
Also dröseln wir das mal auf. Auch da denke ich mir, welcher Wahlkampf? Also wir haben inhaltlich nichts zum Wahlkampf. Und wenn ich dann Plakate sehe, weiß ich noch nicht mal, wer die Figuren sind, die auf europäischer Ebene hier eigentlich in Zukunft das Sagen haben sollen. Geschweige denn, dass ich irgendwie plakatiert bekomme, wer hier der Abgeordnete im Europaparlament für den Wahlkreis sein soll. Also den einzigen, ich habe tatsächlich schon Wahlplakate von meinem CDU-Abgeordneten gesehen. Also die CDU hat hier schon den Kandidaten plakatiert. Ich weiß aber nicht, wer von der SPD antritt, von den Linken, von den Grünen, keine Ahnung. Und dann, das ist mir auch aufgefallen, dass die SPD Wahlplakate aufstellt mit Barley und Scholz gleichzeitig. Das hat mich ein bisschen an den Wahlkampf erinnert von, ist einige Jahre her, wo sie in den Europawahlkampf gezogen sind, die CDU, aber überall Angela Merkel plakatiert haben. Mhm. Ja? Und McAllister spielte als Spitzenkandidat absolut keine Rolle.
Ja.
Und hier machen sie es halt so, dass du das Bild Scholz und Barley verbinden kannst, damit du irgendwie als Wähler vielleicht mal mitkriegst, wer das überhaupt ist, diese Katharina
Barley. Weil ein Kanzlerbonus kann es ja nicht sein. Das könnte man bei Merkel noch, war es glaube ich schon ein Bonus. Aber
es war bei Merkel war es der Kanzlerbonus, bei Olaf Scholz ist es die Tatsache, diese Person kennen wir. Also ja, wir kennen diesen SPD-Abgeordneten, diesen SPD-Politiker. Wir kennen ihn.
Ja. Okay.
Ob das ein Bonus ist oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle.
Das stimmt.
Für Katharina Barley bedeutet das, wir kennen diese Person.
Ich habe zwischendurch gedacht, dass es günstig ist, weil die haben ja im Prinzip die SPD die Plakate aus dem Bundestagswahl genommen. Also die gleiche Farbe, alles.
Hm.
Okay, ein paar Sprüche, oder Sprüche sind es ja gar nicht, Wörter ausgetauscht. Und dann hat man ja, das sind ja die Plakate, da hat man die Barley einfach reingeschnitten. Die haben ja nicht zusammen das Bild gemacht. Also ich dachte, man hat auch ein bisschen gespart vielleicht.
Ja, das könnte es auch sein. Vielleicht hatten sie gar keinen richtigen Wahlkampf.
Aber ich kenne übrigens, also ich kenne zumindest die Kandidaten.
Ich möchte, bevor wir da weitergehen, die Grünen plakatieren übrigens mit Robert Habeck.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Kommt jetzt wahrscheinlich,
So Großplakate mit Robert Habeck, der den Wohlstand verteidigen will. Okay, Robert, auf europäischer Ebene, was genau soll das heißen? Und die CDU, das ist mir auch aufgefallen, die CDU halt nur mit Plakaten, die mich mit einem Wort anschreien. Ja. Aber die Spitzenkandidatin der Konservativen, die wieder Kommissionspräsidentin werden soll. Also wirklich die Spitzenkandidatin, ja, genau, der Konservativen europaweit.
Der wichtigste Mensch in Europa.
Taucht in diesem Wahlkampf politisch nicht auf.
Genau.
Ja, die taucht nicht auf. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, warum nicht?
In der Opposition
sind es
übrigens
die
auch.
Skandale?
Opposition auch nicht.
Ja, ja, die Position auch. Sind es die Skandale, die von der Leyen gerade an der Backe hat und die CDU hat Angst, dass es ihr nach der Wahl auf die Füße fällt und sie wollen damit nicht in Verbindung gebracht werden? Oder haben sie Angst, dass sie irgendwie ablenkt von Friedrich Merz und dem neuen Grundsatzprogramm für die CDU in Deutschland? Also das erklärt sich mir halt absolut nicht, wie die Spitzenkandidatin hier nicht auftauchen kann.
Also ich
würde auf einen internen Zwist setzen, weil ja von der Leyen immer auch die Verbindung zu Angela Merkel ist und noch darstellt. Weil sie immer noch ein Produkt von Angela Merkel und dieser alten CDU ist, von der sich Merz und die neue CDU entfernen wollen.
Ja, könnte eine Rolle spielen. Ich glaube, es kommt ein bisschen dazu, dass die Bundes-CDU Europa auch nicht so wirklich ernst nimmt. Ist überhaupt gar kein Thema Europa, passt jetzt irgendwie gar nicht rein. Also die wollen sich jetzt auf Länder und die Bundestagswahl schon irgendwie vorbereiten. Und ich denke, es hat aber auch wirklich dann was mit von der Leyen und dem zu tun. Also wir müssen zumindest mal ganz kurz noch drauf eingehen, weil das ist genau so eine Sache, die hier keine Rolle spielt. Weil interessanterweise, ein bisschen kriege ich das mit, nur ein bisschen, spielt von der Leyen und übrigens nicht nur im Wahlkampf, die ganze Zeit in den anderen Ländern eine viel größere Rolle als in Deutschland. Das ist so interessant, wo man sich so denkt, komisch, ist sie jetzt noch eine Deutsche oder nicht? Aber in Frankreich ist sie ein viel größeres Thema beispielsweise, auch im Wahlkampf, weil da wird zum Beispiel darüber diskutiert, dass sie ja gerade eine Klage am Hals hat. In Deutschland hat man das total runtergeschraubt. Aber was ich daran spannend finde, ist, dass die Union das dann runterschraubt. Okay, aber auch alle anderen, also von Grünen hörst du dazu nichts, von SPD hörst du dazu nichts, auch alle anderen sagen dazu nichts. Und diese Klage hat sich aber, also sie hat es ja in sich, und das haben aber viele in Deutschland
vielleicht
noch nicht mitgekriegt.
Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was das für eine Klage ist und worum es sich handelt. Weil ich glaube schon, wenn wir nur erwähnen, worum es geht, erklärt sich, warum in Deutschland darüber nicht geredet wird.
Ja, dann mach das doch mal. Ich hab da meine. Oder soll ich?
Du zuerst. Erzähl doch mal, warum wurde von der Leyen angeklagt? Und dann kann ich sagen, warum ich, also ich glaube, ja, wir haben ja hier keine Angst vor Verschwörungstheorien, warum ich glaube, warum das medial und politisch kein Thema ist.
Also ich verweise da auch nochmal auf Folge 51, da hatte ich das nämlich sogar schon mal angesprochen. Aber grundsätzlich geht es einfach um 1,8 Milliarden Impfdosen, die sie eingekauft hat in einer eigenmächtigen Aktion, also mit, es gab sozusagen während der Corona-Zeit ja die Diskussion, ob Europa Impfdosen einkauft oder nicht. Und sie hat dann Kontakt mit diesem Unternehmer Pfizer aufgenommen und hat dann nicht, wie das üblich ist, mit der Kommission und dann auch offen, wo vielleicht sogar das hätte das Parlament vielleicht mal mitberaten sollte, aber auch das nicht, sondern sie hat dann selbstständig da einen Deal getätigt, und zwar über diese 1,8 Milliarden. Das ist ja erstmal schon eine Zahl, die wahnsinnig ist, wenn man überlegt, selbst wenn sich jeder Zweite mit diesen Impfdosen geimpft hätte, zweimal geimpft hätte, wird das gar nicht hinkommen. Wir haben also gar keine Milliarde Einwohner in Europa. Und erstens waren schon welche geimpft. Zweitens haben sich natürlich welche mit anderen Impfstoffen impfen lassen, auf anderen Wege impfen lassen. Und dann natürlich gab es eine Menge, auch gerade außerhalb von Deutschland, die sich nicht impfen lassen wollten. Das heißt, 1,8 Milliarden Impfdosen war schon mal ein Wahnsinn, die zu kaufen. Selbst wenn man sagt, das ist jetzt notwendig und wir müssen die schnell kaufen und wir müssen sie vielleicht sogar teuer kaufen, ist es ein Wahnsinn gewesen. Dann, dass sie den Alleingang unternommen hat. Und da hat aber erst gar keiner darauf hingewiesen. Da musste so ein kleiner investigativer Journalist kommen. Also bitte Verzeihung, das Wort kleiner natürlich nicht böse gemeint, im Gegenteil. Der das dann mal ein bisschen versucht hat aufzudröseln. Und am Ende stellte sich heraus, dass es darüber keine, oder zumindest geben sie die nicht raus, Papiere gibt. Es gibt keine Zahl, also wie hoch war die Vergütung. Also kann nur darüber spekuliert werden, weil sie es nicht bekannt gibt, dass wahrscheinlich dieses Unternehmen einen riesen Bonus bekommen hat. Eigentlich, denke ich, kriegt man immer einen Bonus, wenn man viele Impfdosen kauft. Also wenn man größere Margen abkauft. Und 1,8 Milliarden ist eine sehr, 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 sehr große Marge. Das heißt, es wurde wahnsinnig viel Geld ausgegeben, ohne Absicherung, ohne Diskussion, sondern komplett eigenständig auf ihrem Mist gewachsen. Und nichts ist passiert, gar nichts. Bis dann die New York Times aufgrund dieses Journalisten dann eine Klage an sie sozusagen gerichtet hat, weil auch das EU-Parlament sich dann nicht zuständig fühlte. Da sehen wir wieder die Ohnmacht des EU-Parlaments. Sie finden das zwar doof, dass das nicht genannt wird, aber machen tun sie auch nichts. Und sie hat es aber trotzdem nicht offengelegt. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Klage gegen die EU-Kommission, ganz klar gegen sie. Letztendlich soll auch dieser Deal, das hatten wir schon mal in Deutschland, mit ihrem Handy ausgedealt worden sein. Ich kann mich daran erinnern, dass sie mal Verteidigungsministerin war und dass es da auch eine Menge Deals war, bis ein Untersuchungsausschuss gesagt hat, okay, dann beschlagnahmen wir mal dieses Handy, wo ja anscheinend diese Deals auch stattgefunden haben. Und schwupps musste es zu einer Löschung dieses Handys kommen. Das wird sie wahrscheinlich auch mit ihrem jetzigen Diensthandy gemacht haben. Das heißt, ich sage, wir werden das niemals erfahren, welche Gelder da geflossen sind. Genauso wie wir nie erfahren haben, wie die schwarzen Kassenkoffer mit Kohl, da hat sie anscheinend gut gelernt, passiert ist. Und das ist in anderen Ländern ein großes Thema, weil es ist immerhin die Präsidentin, aber in Deutschland null. Niente, gar nichts.
Naja, aber du hast ja gerade angedeutet, warum das vielleicht in Deutschland nicht Thema sein könnte. Erstmal müssten wir ja dann nochmal darüber reden, wie zum Beispiel in Deutschland einfach so Minister den Inhalt ihrer Handys löschen können, selbst wenn es gerade einen Skandal gibt. Ja, das haben wir in Deutschland niemals aufgearbeitet. Es hat niemals Konsequenzen gegeben, dass man zum Beispiel als Parlament oder Regierung gesagt hat, gut, alle Minister sind dazu verpflichtet, dass ihre Diensthandys regelmäßig abgerufen werden und nicht der privaten Löschung unterworfen werden können.
Ja.
Erstmal das, dann hätte man ja mal auf deutscher Ebene über unsere Politik und unsere Regierungsherangehensweise reden müssen. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es viel mit der Corona-Politik auch der Parteien und der Bundesregierung in Deutschland zu tun hat. Weil wir haben ja immer noch nicht fehlerhaftes Verhalten oder Entscheidungen von Politik, Parteien und Regierungen, Medien während der Corona-Pandemie wirklich diskutiert und aufgearbeitet, weil es wurden viele Fehler gemacht, ja? Und es wird darüber nicht geredet. Eine Sache, die Jens Spahn vielleicht in den letzten Jahrzehnten mal vernünftigerweise gesagt hat, ist, dass er gesagt hat, ja, wir müssen uns vielleicht im Nachhinein viel verzeihen. Stimmt.
Vor allem sich selbst.
Ja.
Es war ja nur
ich nehme nur diesen einen Satz. Nur diesen einen Satz, der durchaus stimmt. Alles andere drumherum. Von Jens Spahn brauchen wir, glaube ich, hier an der Stelle gar nicht drüber reden. Ich glaube, es braucht ganze Podcast-Serien, um über Jens Spahn mal so generell auch seine Korruption zu reden. Also dieser Satz an sich stimmt aber. Insofern müsste man dann aber, um zu verzeihen, auch über diese ganzen Fehler reden. Und es wird einfach nicht darüber geredet. Unter anderem nicht darüber, dass es ja von fast allen Parteien diese Überzeugung gab, also es muss jetzt eine Impfpflicht geben. Für eine Impfpflicht brauchst du viele Impfdosen. Also war sicherlich die Regierung, die Parteien, unter anderem in Kooperation mit der SPD damals, durchaus dafür, dass man so viel wie möglich bestellt. Ja? Also da wird es keine Hinterfragung dieser Herangehensweise von der Leyen geben, mal abgesehen davon, dass sie ja die deutsche Kandidatin war. Und dass man ungerne die deutsche Kandidatin irgendwie beschädigen will. Es wird auch nicht darüber geredet, dass diese ganzen Impfdosen, die Europa da weggekauft hat, vielleicht dem globalen Süden entzogen wurden. Oder dass man.
Und genau das hat sie ja angekündigt. Und die haben es eben nicht gekriegt. Weil die 1,8 Milliarden lassen sich eben mit Europa nicht erklären. Und sie hat es nicht weitergeleitet. Es gab sozusagen keine Weiterleitung, keine Offenlegung. Und das heißt also ganz klar, wurde hier ein Unternehmen komplett bevorteilt, weil ansonsten wären die Zahlen offengelegt worden, wenn die günstig gewesen wären. Und zweitens, das mit einer eigenständigen Politik, also es ist ja nicht mal nur Oligopol, also es ist keine Aristokratie, das ist dann schon fast Diktatur, was wir haben, wenn eine Person das entscheidet. Und dann noch nicht mal offenlegt.
Ja, dann ist da, noch eine Sache, noch einen Aspekt möchte ich einbringen. Also nicht nur, dass wir diese Impfdosen dem globalen Süden entzogen haben, sondern dass wir gleichzeitig darauf bestanden haben, dass es keine Patentfreigabe gibt. Und dann könnte man tatsächlich mal fragen, also gab es denn da so einen Deal zwischen Pfizer und von der Leyen, die Pfizer versprochen hat, also wir werden alles dafür tun, dass es niemals zu Patentfreigaben kommt, wenn ihr uns bevorzugt, also die Europäische Union, bei der Belieferung mit Impfstoff. Und das wäre auf vielen verschiedenen Ebenen schwer korrupt. Nicht nur gegenüber natürlich dem europäischen Bürger, sondern auch dem globalen Süden, mit dem wir ja weiterhin diplomatische Beziehungen pflegen wollen. Ja.
Nein. Da geht es uns übrigens auch nicht um Sicherheit. Also wenn man das mal denkt, also man könnte ja mit solchen Aktionen viel mehr Sicherheit in der Welt schaffen und Gemeinschaftlichkeit schaffen und dann hätte man auch weniger Probleme mit Konflikten und so weiter. Aber da tun wir eigentlich alles, diese Sicherheit aufzugeben. Die schaffen wir nur mit Aufrüstung und Waffen und Kriegen, die Sicherheit. Also wenn es uns wirklich um Sicherheit geben würde, wäre das ja ein richtiger und wichtiger Punkt gewesen. Und du hast vollkommen recht, diese Aufarbeitung, die gibt es ja nicht. Ganz zaghaft in einigen Bereichen, aber in politischen Bereichen gibt es die überhaupt nicht. Das sehe ich auch so. Ich bereite so gerade ein paar Dinge auf, weil da sind viele Deals. Nicht nur diese Pfizer-Deal ist gefahren worden, sondern viele Deals, weil auch häufig das Prinzip aufgekündigt wurde, zum Beispiel bei der NRW-Landesregierung, die hat erst einen Beschluss gefahren, dass sie jetzt eben nicht mehr eine Ausschreibung machen muss, eine öffentliche, wo sich dann Unternehmen bewerben können, um zum Beispiel Schutzkleidung und so weiter zu kaufen. Und nachdem sie es aufgehoben hat, hat sie dann die Deals mit den einzelnen Konzernen gemacht. Und meistens waren dann irgendwie komischerweise Familienmitglieder der Minister oder des Ministerpräsidenten beteiligt an diesen Deals. Also sehr interessant, wie das abgelaufen ist. Und auch da guckt man ja auch jetzt im Nachhinein nicht drauf. Das ist ja alles egal, wenn der Kollege, ehemaliger Ministerpräsident, der war auch mal Kanzlerkandidat der CDU, der zum Beispiel an so einem Deal beteiligt war, jetzt eine Rede gegen rechts hält, applaudiert ja die ganze Welt. Ne? Also auch links, die Leute sind ja völlig wahnsinnig, der große Faschistenbekämpfer. Aber wie korrupt und was der vorher gemacht hat, alles egal. Also das zeigt diese Verlogenheit unserer politischen Debatten zum Teil. Aber gut.
Ja, jedenfalls, es muss ja nichts dran sein. Also ich muss an der Stelle noch sagen, das ist nur so eine These, die ich habe. Ohne das Handy können wir es ja schwer beweisen.
Wir werden das nicht beweisen können, aber dafür ist sie zu schlau.
Das erklärt für mich so ein bisschen vielleicht auch, warum in Deutschland darüber nicht geredet wird. Ja.
Da gebe ich dir recht und ich finde ja auch fast viel schlimmer, also ich traue ja alles zu, das ist das eine. Aber das andere ist, das Schlimme ist ja gar nicht von der Leyen, das Schlimme ist, dass wir uns das alles gefallen lassen und dass ein Mensch in der Lage ist, das zu tun. So, ne, das heißt, ein Mensch ist in der Lage, Deals zu tätigen, ohne dafür Rechenschaft abzugeben am Ende. Und dann muss eine Zeitung, die New York Times, kommen, um zu verklagen. Da kommt nicht das EU-Parlament, da kommt nicht die Politik, da kommen nicht die Parteien und sagen, hey, ne, ich meine, was hat denn die CDU mit ihren komischen Ehrenerklärungen gemacht nach den Maskendeals? Das ist doch alles eine Farce, ne, wenn sie sozusagen jetzt das nicht bei ihren eigenen Leuten weiterhin einfordert.
Aber Marco, du bist doch auch Fußballfan.
Ja, leider manchmal.
Ja, wir wissen doch alle, dass die FIFA und die UEFA bis in den Kern korrupt ist und dass das Auswirkungen bis in die Regierungsspitzen unserer jeweiligen europäischen Regierung hat. Und da musste das FBI kommen. Also polizeiliche Ermittlungsbehörden der Amerikaner, die nicht mal verstehen, dass Football nicht Fußball ist, ja, sondern dass die es einfach Soccer nennen, also mal abgesehen davon, ja. Da mussten die Amerikaner kommen, die nichts mit Fußball am Hut haben, um wenigstens in irgendeiner Art und Weise mal Korruptionsermittlungen gegen die FIFA anzustreben. Ja? Also das ist ungefähr die gleiche Ebene, würde ich sagen. Stimmt. Also es muss von außen jemand kommen, um diesen korrupten Laden irgendwie mal durchzubürsten.
Ja, es ist schon absurd, oder?
Ja, es ist wirklich furchtbar. Und dann, oh, das regt mich auch total auf. Dann sind wir praktisch auf der Ebene, auf der wir jetzt bei internationaler Politik auch gerade sind. Du musst nur sagen, naja, es ist Demokratie und wir haben einen Rechtsstaat und wir haben Gewaltenteilung. Und wenn da Korruption ist, dann wird das schon bestraft. Wir müssen nur ganz, ganz fest dran glauben, aber es passiert nie was, weil die Strukturen natürlich so sind, wie sie sind. Und innerhalb der Strukturen niemand sich mit den Machthabenden wirklich anlegen will. Das heißt, die eigenen europäischen Gerichte, die eigenen Staatsanwaltschaften legen sich mit den Leuten, ja, auch Frau Brohilka, ja, ist ja gerade bei Cum-Ex als Ermittlungschefin sozusagen rausgeekelt worden von der politischen Ebene. Ja. Und so funktioniert das dann.
Ja, und sie sagt ja selbst.
Keiner will sich mit der Struktur anlegen, keiner will sich mit den Machthabenden anlegen. Und so verrottet übrigens von innen eine Demokratie.
Ja.
Und dann bringt es mir gar nichts, wenn irgendwelche ehemaligen Kanzlerkandidaten von der Union oder von welcher Partei auch immer irgendwie große heroische Reden auf die Demokratie halten, aber gleichzeitig als Teil dieser Struktur dafür sorgen, dass die Demokratie von innen verrottet, weil niemand mehr Verantwortung für sein Handeln und seine korrupten Handlungen übernehmen muss.
Ja.
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 Also die Bürger sollen sich gefälligst vernünftig und demokratisch verhalten, aber die politischen Verantwortlichen, die können machen,
Hauptsache,
was sie wollen.
Hauptsache, du gehst wählen.
Ja, genau.
Das, und wählen nicht. Ja, und die, die es nicht tun, sind sowieso selbst schuld. Und wir haben aber die lupenreine Demokratie. Ja, die haben wir eben nicht. Aber der Stichwort, weil ich aufgreifen, was du gebracht hast mit FBI und Fußball, weil da gab es ja in Europa auch einen Skandal, der auch bei weitem nicht ausgestanden ist, obwohl es da ja mal Verhaftungen gab, aber letztendlich sind die ja teilweise in Berufung dann doch wieder freigesprochen worden. Es gab ja dieses Qatargate, was sich dann ja auch nochmal ausgeweitet hat. Und auch das hatte ja was mit ein bisschen mit Fußball zu tun, weil das kochte nämlich nochmal hoch, als da ja dann die Fußball-Weltmeisterschaft, was klar, also ich meine, muss jedem Deppen klar sein, dass das nicht mit rechten Dingen zuging, sondern dass das gekauft ist, was man dann sogar mal im Winter stattfinden lassen hat. Und als dann diese Zahlen mit den Opfern, die ja vielleicht doch bei der Sklavenarbeit ums Leben gekommen sind in dem Land, sich nicht mehr komplett verdecken ließen, dann musste man schnell die gekauften Abgeordneten doch schnell in die Bütt sticken, dass sie das nochmal verteidigen, was da alles passiert und dass das doch ein toller Staat ist, der jetzt doch vorangeht und mit dem wir jetzt auch gute Geschäfte machen können und so weiter. Und eine davon war ja die Kollegin Kylie, die dann aufgeflogen ist, die das aber immer noch ihre Unschuld beteuert und sie ja sogar als Angriff gegen das EU-Parlament und die Politik sieht. Und die hat man übrigens mit 600.000 Euro erwischt, wo sie gesagt hat, das gehört mir alles gar nicht, das gehört dann noch einem Kollegen und denen und das andere, ja, weiß ich auch nicht so genau, wo das herkommt.
Ich habe einfach nur 600.000 Bargeld zu Hause rumliegen, ich weiß nicht, wo das herkommt.
Ja, es ist, genau, ich kann also die Hälfte gehört jemand anders und die andere Hälfte kann ich nicht so erklären. Also so ungefähr lief das, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz parat, aber 600.000 weiß ich. Die 600.000 weiß ich deshalb, weil jetzt ja dieses Gespräch, kommen wir gleich nochmal zu dem Kollegen Kral, da war ja von 3.000 Euro Bargeld die Rede. Also jetzt nicht, dass ich den in Schutz nehmen will, absolut nicht, aber ich will mal die Verhältnisse klar machen. 3.000 Euro Bargeld.
Ja, die AfD ist billig zu kaufen.
Wo man gesagt hat, oder da ist aber was, stimmt was nicht. Und bei ihr wurden 600.000 Euro gefunden und die ist immer noch im Parlament. Also die musste nur als stellvertretende Präsidentin, also Parlamentspräsidentin gehen, aber sie ist weiterhin Abgeordnete. Und das, finde ich, kann es ja echt nicht sein. Auch das ist nicht wirklich aufgeklärt worden. Auch da waren eher Kräfte, die dann da reingekommen sind, die auf einmal da Anklagen und so weiter erhoben haben, die nicht aus dem demokratischen Bereich eigentlich kommen, also nicht typisch wären. Das Parlament hat nichts dazu beigetragen. Das ähnliche Spiel haben wir, also es war ja nicht nur Katar, sondern auch Marokko und andere Länder. Ähnliches Spiel haben wir bei Aserbaidschan. Das zieht sich jetzt seit zig Jahren. Das gibt drei, also eine ist ja mittlerweile auf komische Weise verstorben, die Kollegin Strenz, da war ich ja noch längst im Parlament.
Also da muss ich jetzt mal einhaken.
Hack mal ein, ja.
Frau Strenz ist während eines Fluges
von Kuba, ne? Oder?
Zu Tode gekommen. Was genau war, es kann auch ein natürlicher Tod gewesen sein. Sie scheint mir jetzt nicht die gesündeste Person vom Lebensstil her
gewesen genau
zu sein.
Aber genau da, als die Anklage erhoben wurde?
Ja, ja.
Okay.
Nicht jede Verschwörungstheorie. Also was ich hier aber sagen würde, ist schon, dass es eine Reihe von Autokratien gibt, die sich mit viel Geld, weil sie es können, weil sie über große Rohstoffrückstände, also Rohstoffvermögen verfügen, wie zum Beispiel Öl oder Gas in Form von Katar auch, dann die entsprechenden Mittel haben, um sich bei der Europäischen Union auf verschiedenen Institutionsebenen PR-Leute einzukaufen, ja, bis hin halt zu Abgeordneten oder Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Präsidentin in dem Fall. Und ja, das stimmt, bei der Aserbaidschan-Connection war das auch nicht anders. Es gibt zum Beispiel in Italien einen Abgeordneten, da hat Aserbaidschan bis zu 1 Million Euro hat fließen lassen. Es fällt dann immer schon wieder auf, dass gerade in Deutschland die Abgeordneten wesentlich billiger zu haben sind.
Ja. Ja.
Da sind weit weniger Gelder geflossen, so eher in dem Bereich von 100.000 maximal. Aber vielleicht wollen autokratische Systeme wie Russland und Co. deswegen, dass die AfD hier stärker wird und die Macht übernimmt, weil die viel billiger zu kaufen sind als alle anderen.
Es kommt ja auch immer doch, natürlich darauf an, was du dafür tust. Aber ja, was irgendwie anscheinend, also jetzt mal bei allen Fragezeichen, mysteriösen Dingen, Fakt ist einfach, dass da es Anklagen gibt. Fakt ist auch, dass so ein gerade Aserbaidschan da stark im Geschäft ist und dass das aber ganz stark verschleppt wird und dass wir da in Deutschland fast keine Berichterstattung drüber haben. Und auch keine politische Debatte. Der Frank Schwabe, den muss ich einfach bei der Debatte erwähnen, also mein Kollege in der SPD-Fraktion, ist einer der wenigen, die dieses Thema immer wieder aufbereitet hat. Ich meine, es ist auch nicht ganz und ungefähr, es gibt ja einen Film zu dieser Aserbaidschan-Geschichte, also keinen Dokufilm, sondern einen richtigen Film. Aber ich finde es ganz lustig, dass der Abgeordnete, der dann da versucht, ein bisschen was aufzuklären, aus Recklinghausen kommt, da kommt nämlich der Frank Schwabe auch her. Also das hat, glaube ich, ein paar Deckungsgleichen. Also da gibt es ganz, ganz wenige, denen ich wirklich glaube, dass sie das aufklären wollen und dass sie das sauberer haben wollen. Die meisten, selbst wenn sie nichts damit zu tun haben, schauen zumindest weg. Und das, finde ich, ist das große Problem, was wir haben. Und genau darauf will ich ja vor allen Dingen hinaus.
Ja, du hast ja vorhin von dieser Oberflächlichkeit in der Politik gesprochen. Also wir müssen die Demokratie verteidigen und dann machen das Leute, die selber strukturell halt hier für Probleme für die Demokratie sorgen. Kannst du dich noch erinnern, wie die EU-Parlamentspräsidentin hieß, die dann ganz empört war über dieses Katar-Gate und Kylie sozusagen im Parlament für die Persona non grata erklärt hat und da eine flammende Rede gegen Korruption gehalten hat? Weißt du noch, wer das war?
Das war die mit den Geschenken, oder?
Das war die EU-Parlamentspräsidentin Metsola. Und das könnte dann auch wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum diese Aufarbeitung so ein bisschen runtergekocht wird, beziehungsweise das Parlament sich nicht mehr so richtig damit beschäftigt, weil es kam dann raus, im Rahmen der ganzen Ermittlung zu Katar geht. Es wurde ja dann zu einem Fass ohne Boden, ja? Weil dann hat man mal Fragen gestellt. Nicht nur, wer ist in dieses Katar-Gate involviert, sondern wie sieht es eigentlich bei anderen Abgeordneten aus? Ja? Und dann tat sich das Tor zur Hölle wirklich auf, weil dann war mal transparent, wer wohin fährt und was man so alles als europäischer Abgeordneter machen kann. Und da in diesem Rahmen wurde dann herausgefunden, dass Metsola selber permanent Reisen und Geschenke bekommen hat und diese unterschlagen hat in Form von, sie hat es nicht gemeldet. Ungefähr 125 Meldungen hat sie vergessen und unter diese Meldungen fielen dann solche Sachen wie Champagner und Schokolade. Sie wurde unter anderem zu einer Weinverköstigung eingeladen, die sie unterschlagen hat. Ebenso ein Trip nach Kiew. Das kann man ja sagen, okay, Ukraine-Krieg und da besucht natürlich jeder, der Rang und Namen hat, irgendwie Kiew und will mal vorbeigucken. Aber ja, also die Frau, die groß gegen Transparenz, also für Transparenz gesprochen hat und gegen Korruption im Europäischen Parlament, dass Korruption ja auch das Parlament und die Demokratie beschädigen, die Frau hat selber einen doch leichten Hauch von Korruption, weil sie nicht transparent macht, wohin sie eingeladen wird und was für Geschenke sie alle bekommt.
Also sie hat die, glaube ich,
und natürlich machen sie das nicht transparent, weil dann ist die Beschädigung nämlich da, weil dann fragen die Bürger mal, warum kriegst du da Champagner? Ja? Ist das wirklich notwendig, das anzunehmen? Nochmal, jeder kleine Beamte in Deutschland darf keine Tüte Kaffee annehmen, weil das schon in den Bereich kommt, könnte ja Einflussnahme sein. Aber die höchsten Stellen in der Europäischen Union, die unterschlagen einfach mal 125 Geschenke.
Ja, eine Einschränkung muss ich trotzdem machen. Das ist eigentlich schon Pflicht, das anzumelden. Die hat die das ja, deswegen hat sie das ja nachgemeldet. Und da gibt es Höchstgrenzen, die man annehmen darf. Und ich glaube, nur ein Geschenk von denen, die sie nachgemeldet hat, ist über diese Höchstgrenze hinweg. Jetzt kann man natürlich darüber reden und ich würde ja sagen, gar nichts. Ich habe ja immer irgendwann alles zurückgeschickt, was mehr Wert hatte als eine Flasche Wein. Aber auch Flasche Wein habe ich zurückgeschickt. In dem Bundestag ist es übrigens gar nicht verboten. Also kannst mitnehmen, was du willst, ne, an Gastgeschenken und das und auch geschickt kriegen, was du willst. Das ist überhaupt nicht verboten. In der EU gab es immerhin diese Höchstgrenze. Dass sie das dann nachgemeldet ist, natürlich super peinlich. Die Frage für mich ist aber eher, was hat sie nicht nachgemeldet? Und was ist über dieser Grenze hinweg? Weil letztendlich sind es doch gegenüber diesen Hunderttausenden, die an Bestechung fließen, dann immer noch Kleinigkeiten.
Ja, aber das Problem, Marco, ist doch Folgendes. Also es fängt damit an, dass man diese 125 Geschenke dann halt nicht meldet. Ja? Beziehungsweise du musst es ja in dem Moment melden, in dem du es kriegst. Also schon diese Regel hat sie verstoßen und musste es dann nachmelden. Und so fängt es doch an. Ja. Also wenn du dich schon nicht an die kleinen Regeln hältst, dann ist es leicht, irgendwann in diese Abwärtsspirale zu fallen. Ach na ja, dann diese NGO will mir was spenden in der und der Höhe, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann stellt sich raus, naja, vielleicht kommt diese NGO eigentlich ursprünglich aus Aserbaidschan und die wollen dich dann auch zu so einer Weinverköstigung einladen. Und dann zufälligerweise ist das jetzt so im Gebiet von Bergkarabach. Ach na ja, eigentlich gehörte das Gebiet ja eigentlich immer schon ursprünglich Aserbaidschan. So endet das dann.
Ich weiß, wie das anfängt. Ich habe das ja selber beschrieben an meiner Person, wie das im Bundestag abläuft. Und deswegen sage ich ja, es muss klare Grenzen und Regeln geben. Und noch klarere, als die auch jetzt in der EU sind. Und es muss vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, und das fehlt überall, eine unabhängige Behörde sein, die das kontrolliert. Weil die Kontrolle haben immer, behält das Parlament oder auch das Präsidium des Parlaments. Und natürlich werden sie nie da was unternehmen, das haben wir ja den Fall. Natürlich wird diese Präsidentin, egal was sie da vollmundig angekündigt hat, wenn sie weiß, dass sie, auch wenn es nicht viel Dreck am Stecken ist, aber ein bisschen Dreck am Stecken hat, dann wird sie auch den Großen, die richtig viel Dreck am Stecken haben, nichts Böses wollen, weil sie natürlich nicht will, dass ihre Sachen auffallen. So, und genau das ist das Problem, was wir haben, warum nichts gemacht wird. Weil alle ein bisschen so drin sind. Und selbst die gar nicht drin sind, trauen sich nicht, weil das schadet ihrer Karriere, wenn sie anderen Kollegen aufs Dach steigen. Und genau das System. Und deswegen muss es eine unabhängige Kontrolle sein, die Transparenz, Korruption und es müssen dazu natürlich Regeln geben, aber die diese Regeln auch kontrolliert, weil dann sonst bringen die Regeln nichts. Wir haben ein paar Regeln im Bundestag, interessiert aber keinen. Ne? Also zum Beispiel, dass man eben nicht mehr nahtlos übergehen kann von Bundestag in als Lobbyist irgendwo zu sein. Ja, das hat der Gabriel dann trotzdem gemacht. Ja, und dann sagt das Präsidium, ach, das geht aber so nicht. Du. Und dann ist der Gabriel zu Hause, trinkt sich den Shampoos und sagt so, was wollt ihr denn machen? Ist mir doch scheißegal, was ihr da erzählt. So, ne? Und also das heißt, da muss es richtig Bestrafungen geben, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Und das muss eine unabhängige Behörde kontrollieren und nicht man sich selbst. Das wäre, also stell mal vor, wir würden jetzt eine Behörde, wir würden jetzt beim Bürgergeld sagen, die ganzen Sanktionen, die gibt es nur, wenn man sich selbst. Also wenn man selbst dann irgendwann sagt, ja, das war nicht richtig, weil ich mich da verhalten habe und ich hätte sozusagen den Job annehmen müssen, obwohl er völlig unannehmbar war, ich habe den nicht angenommen und jetzt melde ich das mal und dann gibt mir doch bitte eine Sanktion. So ist das. Das lassen wir nirgendwo durchgehen, außer bei den ganz Reichen natürlich, ne? Also bei den Cum-Ex-Betrügern, da lassen wir es auch gerne durchgehen und im Bundestag so und eben auf europäischer Ebene. Und das ist genau das, aber es ist gut, dass wir eben darüber reden, weil es ist genau das, was eigentlich im Wahlkampf das große Thema sein sollte. Es ist aber kein Thema. Und zwar nicht nur wegen von der Leyen, sondern weil einfach man dieses System nicht verändern will. weil da zu viele von profitieren und das auch weiterhin tun wollen. Und dann können wir natürlich lange und breit darüber reden, wie blöde die Leute doch sind, dass sie nicht mehr wählen gehen oder auch noch rechts wählen. Dass das doch alles total schlimm ist und dann kann man lange große demokratische Reden halten und 75 Jahre Grundgesetz, finde ich sowieso dagegen, das zu feiern, weil eigentlich wollten wir mal eine Verfassung haben, wenn wir eine Wiedervereinigung haben. Das heißt ja eigentlich nur Grundgesetz, weil man das so lange haben sollte, bis es sozusagen eine Verfassung gibt. Darüber redet auch keiner mehr. Deswegen finde ich schon zweifelhaft, das zu feiern. Aber all diese ganzen Sonntagsreden kann ich nicht mehr hören. Macht verdammt noch mal den Laden sauber und dann können wir sozusagen darüber reden, die sich nicht beteiligen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber vorher hat das irgendwie wenig Sinn.
Da würde ich dir absolut nicht widersprechen. Weil durch, also gut, dass du es erwähnt hast, also Kontrolle auf alle Fälle durch eine unabhängige Institution, aber auch Bestrafung für Fehlverhalten. Und das, also grundsätzlich ist es ja kein Problem, wenn innerhalb des Bundestages die Verwaltung auch kontrolliert. Das Problem wird dann akut, wenn die Verwaltung nicht bestrafen kann. Ja? Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch so grundsätzlich ein Problem ist, dass wenn die Bundestagsverwaltung von den Abgeordneten besetzt wird, die selber gerade in diesem Parlament sitzen, wird es tatsächlich auch ja, schwierig. Aber das Grundproblem ist, dass es tatsächlich keinerlei Bestrafung gibt für Fehlverhalten. Ja. Also selbst wenn du es nicht hinkriegst, dass das mal eine unabhängige Behörde tut, in irgendeiner Art und Weise mal Bestrafungen und Konsequenzen für dieses Fehlverhalten wäre ja schon mal was. Und so grundsätzlich noch eine Sache möchte ich ergänzen zu dieser ganzen Aserbaidschan-Connection und Katar-Gate. Auch da musst du ja strukturell rangehen. Wir haben ja diese Empörung über dieses China-Gate, ja, also der angebliche chinesische Spion, der für Kra arbeitet, wo immer noch nicht ganz klar ist, was ist denn dahinter, weil anscheinend ist er auch ein bisschen irgendwie vom Verfassungsschutz Informant gewesen. Also man weiß nicht ganz genau, was da überhaupt gelaufen ist. Und alle regen sich halt auf. Also China, der neue Systemfeind, hat da schon Einfluss in den Bundestag. Ja, Leute, wo ist denn meine Aserbaidschan-Connection-Untersuchungsausschuss? Ja, wo ist denn, dass der Bundestag mal strukturell daran geht, dass nicht einfach irgendwelche externen Leute in den Bundestag kommen können, in diesen Büros sitzen und dort PR für ihre Autokratien machen können? Ja, also das weiß ich doch schon, seit ich mich mit dem Thema Aserbaidschan beschäftige, dass das ein strukturelles Problem ist. Ja. Aber da ist man nicht strukturell angegangen, sondern man macht das immer so, dass man sich über Einzelfälle empört, wie zum Beispiel über Kra und zufälligerweise, weil China gerade der neue Systemgegner ist. Aber so grundsätzlich geht man auch an diese Problematik, dass es Einflussnahme auf dieses Parlament und seine Abgeordneten gibt, und zwar von außerhalb, nicht ran. Weil man das nicht möchte, weil das in bestimmter Art und Weise für verschiedene Abgeordnete bei anderen Ländern halt zu potenziellen beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten führt. Ja. Also dieser eine Abgeordnete von der CDU, jetzt müsste ich nachgucken, sein Name fällt mir gerade nicht ein, aber der hatte auch im Rahmen von Maskengate einen Skandal und musste dann zurücktreten sozusagen. Und der ist jetzt bei einer Firma gelandet, die ebenfalls Verbindung zu Aserbaidschan hat.
Axel Fischer.
Und
Axel Fischer oder Eduard Lindner, das waren ja die beiden Haupt.
Irgendwas mit H. Hoffmann. Ich glaube, Hoffmann hieß er. Und ist da auch involviert in An- und Verkauf von Öl und Gas. Ja, also auch da wieder völlig auf den Füßen gefallen, sozusagen, weil man da strukturell nicht anders.
Aber das ist ja genau das. Also erstmal natürlich AfD, die will man ja auffliegen lassen. Das ist, ich traue denen alles zu, gar keine Frage. Ne? Ja. Und ich,
also wir wollen also hier nicht die AfD verteidigen, auf gar keinen Fall. Es geht nur um das strukturelle Problem.
Und ich glaube auch sofort, dass Moskau und Peking natürlich auch bezahlt, wie andere Autokratien das auch tun. Also auch denen traue ich das sofort zu. Aber die Sache ist die, bei der AfD wird es natürlich hochgekocht, zu Recht. Aber bei anderen wird es runtergekocht, zu Unrecht. Und dann kommt noch dazu, Aserbaidschan ist ja unser neuer Freund. Ne? Also wir tauschen ja Autokratien gerne aus. Wenn die eine Autokratie in Verruf gerät und eine andere Autokratie sich anbietet, die auch viele fossile Rohstoffe hat, dann machen wir den gleichen Fehler ja wieder und sind mit der gut Freund. Das heißt, gerade die EU hat ja einen Riesendeal mit Aserbaidschan abgeschlossen, will ja sozusagen die nächsten Jahre, Jahrzehnte ganz viel mehr von Gas und Öl, was sie haben, sozusagen dann nach Europa transportieren. Und dann wird natürlich ein Aliyev, egal was für ein Autokrat, ein harter Autokrat es ist, egal ob der mal eben eine Demokratie ausradiert, die neben ihm herrscht, ob der Menschen verfolgt, ob der Menschenrechtsverletzungen begeht, alles scheißegal. Ob der
völkerrechtswidrig armenisches Staatsgebiet besetzt.
Ja, es ist alles scheißegal, weil das ist jetzt eine für uns gute Autokratie, weil mit der machen wir Geschäfte. Und dann darf der natürlich auch Abgeordnete bestechen. Dann darf der eine Klimakonferenz durchführen und was nicht alles. Ne? Das ist genau diese Doppelmoral, die ich am meisten hasse von all den Geschichten. Wenn wir wirklich demokratisch sein wollen, wenn wir eine hohe moralische Vorstellung haben wollen von dem, wie wir außenpolitisch handeln, mit wem wir handeln, dann muss es verdammt nochmal für alle gelten. Und dann müssen wir sozusagen bestimmte Maßstäbe zugrunde legen, erst recht auch dann bei Aserbaidschan und nicht nur bei anderen. Und wenn wir sozusagen Abgeordnete an den Pranger stellen wollen, wo ich stark dafür bin, dann kann es nicht nur sein bei Parteien, die wir jetzt gerade nicht mögen, sondern dann muss es sozusagen gerade auch bei denen sein, die das machen. Aber ein Wort noch zur AfD. Die haben schnell gelernt, den ganzen Scheiß, den die anderen machen, machen sie auch. Und die reden ja auch immer, als wenn sie jetzt die tollen Demokraten wären und das sozusagen umstoßen wären. Die machen die gleiche Scheiße, meistens dann nochmal hoch drei, die anderen machen. Und auch noch schlecht, weil sie auch noch gleich auffliegen, das muss man so sagen. Und die AfD ist ja besonders peinlich, dass sie auch noch von den anderen Rechten dann rausgeschmissen werden aus ihrem Bündnis. Also ich meine, eigentlich schlimm und peinlich auch für uns alle anderen, dass diese AfD trotzdem noch so viel Zustimmung kriegt in Deutschland. Daran sieht man ja, wie schlecht wir ansonsten sind. Weil ansonsten könnte das, glaube ich, nicht passieren.
Ja, Doppelmoral ist ganz, ganz schlecht und tödlich für eine Demokratie, würde ich mal sagen. Ja. Und das sehen wir wirklich gerade akut.
Vor allen Dingen an demokratischen Grundsätzen. Ne? Das ist so, ja. Ne? Das ist, wir können ja unterschiedlicher Ansicht sein, wie stark eine Bewaffnung und so weiter wichtig ist, wie viel Geld man fürs Militär und so weiter ausgibt. Ich habe da eine klare Position, aber da akzeptiere ich, dass es da auch andere Positionen gibt. Aber du kannst nicht einen Maßstab setzen an eine Autokratie, die dir an der anderen nicht setzt. Und wenn du das mal gemacht hast und auf die Schnauze gefallen bist, dann musst du doch irgendwie bei der nächsten irgendwie wach werden und sagen, okay, das machen wir jetzt nicht wieder, sondern wir versuchen eher unabhängig zu werden und wir hofieren jetzt nicht den nächsten Autokraten, der dann sonst was in der Welt anstellt.
Ach ja, Marco. Na, wenigstens folgende gute Nachricht. Das Gespräch mit dir sorgt dafür, dass ich dann doch ein wenig motivierter bin, zur Wahl zu gehen. Weil ich jetzt schon wieder ganz emotional bin und mir denke, kannst du es ja nicht raushalten, dann geh wählen und so du hast ja vorhin gute Beispiele genannt, einer von denen wird es vielleicht werden, aber ja, also ganzen sich raushalten oder gar nicht zur Wahl gehen und sagen, also mir egal, das ist definitiv keine Lösung.
Also für mich auch nie, also für mich ist ja, also die stärkste erneuerbare Energie bei mir selbst ist, dass ich mich immer wieder aufregen muss. Ich würde nicht mehr gehen und nichts mehr machen, wenn ich mich nicht mehr aufregen würde. Aber das passiert leider nicht. Dann würde ich sofort sagen, Politik, kein Bock mehr drauf, viel zu lange gemacht, lass mich in Ruhe. Wenn alles schön wäre und ich mich wenig aufregen würde, dann wäre ich sofort weg. Aber es gibt leider zu viel zum Aufregen, dass das wahrscheinlich nicht passiert.
Ist ja auch gut für Podcastmacher, um ehrlich zu sein, weil wir leben ja auch ein bisschen vom Aufregen.
Vom Aufregen. Und was Wichtigste, übrigens auch bei Doppelmoral und generell, es geht ja meistens ums Geld in unserem Finanzkapitalismus, in dem wir leben. Und im Endeffekt, meine These ist ja, dass wir alle korrumpiert sind. Deswegen machen wir das ja auch alle mit. Und nicht nur die Politik. Aber trotzdem nochmal aufs Geld der Politik zurück. Du wolltest auf jeden Fall noch zum Abschluss auf das Thema Haushalt eingehen.
Ja, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt. Also diese Wahlen können schon doch ein bisschen entscheidend sein, weil wir 2027 den nächsten mehrjährigen Haushaltsplan der Europäischen Union aufstellen. Ich habe ja gesagt, das Parlament spielt ja in dem Sinne dafür keine wirkliche Rolle, aber es hat dann doch eine wichtige Position, indem wenigstens das Parlament die öffentliche Debatte darstellt, wofür die Europäische Kommission vielleicht Geld ausgeben sollte. Also, dass das Parlament wenigstens medial Druck machen kann. Ja, und insofern hat die Wahl schon einen Einfluss darauf, wie dieser Haushaltsplan dann zusammengestellt wird, weil nach den aktuellen Umfragen gibt es doch eher so einen Ruck nach rechts. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das aktuell in Deutschland aussieht, aber in den anderen europäischen Ländern, Frankreich, Italien, definitiv die rechtsextremen, in Italien postfaschistischen Parteien weit, weit vorne. Was dazu führt, dass diese rechtsextremen Parteien in diesen Umfragen mittlerweile fast so viel Abgeordnete stellen wie die Konservativen. Weswegen ja jetzt Spahn schon sagt, dass die Brandmauer nach rechts mittlerweile bei Meloni ist. Ja, also Meloni stellt die Brandmauer nach rechts dar. Die Postfaschistin. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Postfaschistin stellt die Brandmauer nach rechts dar. Also da ist nicht mehr, da ist die Wand, ja, neben Meloni. Das ist keine Brandmauer, nee, das ist einfach nur die Wand. Das ist die Mauer. Das
ist der Brand. Aber
aber das kommt vielleicht den Konservativen ganz entgegen, weil sie möchten ja so eher für Sachen ausgeben wie Armee, ja, Militarisierung auch auf europäischer Ebene. Und vielleicht stellt man da eine gemeinsame europäische Armee auf und dann kann man gemeinsame europäische Interessen in der Welt verteidigen.
Das kommt übrigens Meloni auch entgegen. Und deswegen ist sie ja auch deswegen ist sie auch die gute Faschistin.
Ja, genau. Ne? Die ist außenpolitisch richtig, auf dem richtigen Kurs und innenpolitisch auf Austerität und auf keine Sozialgeschenke und überhaupt Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern ist ganz böse und Kinder sind da auch praktisch was ganz Schlechtes und überhaupt Männer und Frauen sollen heiraten, Frauen sollen zu Hause bleiben und kochen. Also so ist die innenpolitisch drauf. Ja.
Und das könnte mal vielleicht auch mal Toni Hofreiter sagen und den netten Grünen, die diese Aufrüstung haben wollen, weil dann wird eine Faschistin nämlich mitentscheiden und nicht nur eine wahrscheinlich, wo diese Armee denn dann auch ihr Unwesen treibt und wie sie dann vielleicht sogar im Inneren eingesetzt wird. Vielleicht werden dann ja auch Menschen mit langen Haaren wie Toni Hofreiter irgendwann mal verfolgt.
Das ist ja der Witz der Sache. Wir nennen es dann europäische Armee, also Armee für Verteidigung. Aber gelten da die gleichen Gesetze wie zum Beispiel und Regeln wie zum Beispiel für die Bundeswehr, dass kein Einsatz im Inneren eigentlich gemacht werden darf? Also darf die europäische Armee?
Ja. Also entweder schießen sie die Leute ab, die vielleicht noch übers Mittelmeer kommen. Ja. Und wenn nicht, dann gerne auch im Inneren. Und dann wollen wir mal sehen, ob die grünen Freunde, die das alles so toll finden, das dann immer noch so toll finden. Ich bin dann mal gespannt. Also hier werden Maßstäbe gesetzt, die natürlich dann auch für Regierungen und europäische Ebene gelten, egal wie die Konstellation ist und wer damit an der Regierung ist, das haben die meisten irgendwie nicht im Blick. Übrigens auch für Deutschland nicht, ne, mit den 100 Milliarden.
Also, deswegen ist dieser mehrjährige Haushaltsplan ab 2027 so wichtig, weil da wirklich dann die Weichen gestellt werden für die Zukunft der Europäischen Union. Insofern hat sie eigentlich die Möglichkeit, dann die nächsten 50 Jahre zu überleben. Weil ich möchte nicht Teil einer Europäischen Union sein, in der es eine Armee gibt, die vielleicht im Innern eingesetzt wird, in der die bisschen sozialen Entwicklungen, die Europäische Union durchaus gemacht hat. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch eine Entwicklung hin zu einem allgemeinen europäischen Mindestlohn. Das würde alles wieder zurückgefahren werden. Ja? Und auch diese Idee von gemeinsamen Schulden, also die Entwicklung hin zu einer irgendwie gearteten Idee von einem europäischen Staat, die würde absolut im Keim erstickt werden. Und es wird alles wieder zurückgefahren. Und die Frage ist, können wir uns das in einer Welt der Polykrise, in einer Welt der Klimakrise leisten, dass die Idee der Weiterentwicklung der Europäischen Union nicht in Form von wir dehnen die Europäische Union staaten- und territorialmäßig aus, sondern dass sie als Idee weiterentwickelt wird hin zu einer demokratischeren Gebilde. Die wird mit diesem Haushalt dann völlig aufgegeben, weil die Rechten und Konservativen darüber bestimmen, was dann ausgegeben wird und wofür und überhaupt wie viel Geld ausgegeben wird. Und ich denke mal, da werden definitiv die falschen Akzente gesetzt, wenn wir nur auf das Thema Sicherheit insofern setzen, dass Sicherheit mit Waffengewalt verteidigt wird. Ja. Und sonst Sicherheit in einem Staat nichts mit zum Beispiel sozialer Sicherheit zu tun hat.
Nee, genau, mit sozialer nicht und auch mit ansonsten nicht. Es gibt ja viele Konfliktforschungen, auch international, wie man das macht. Auch das wird ja zurückgefahren werden. Das hat ja Deutschland schon gezeigt. Wir haben ja in dem Bereich 20-25% Kürzungen auf internationaler Ebene. Das kriegt ja keiner mit, dass das Entwicklungshilfeministerium oder für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie es genannt wird, oder Außenministerium da komplette Einbußen hat. Das heißt, was wir auf der einen Seite mit Waffen aufrüsten, rüsten wir da in der Konfliktforschung, übrigens auch Katastrophenschutz und so, das rüsten wir alles ab. Ich meine, Katastrophenschutz, wo die Überschwemmungen und das alles, was kommen wird, größer, mehr wird und dann gehen wir bei der Katastrophenschutz runter. Ich meine, das ist ja alles pervers, nur darüber wird eben auch nicht diskutiert und auf EU-Ebene, denke ich, hast du recht, wird das stärker so sein, vor allen Dingen, weil wir jetzt wieder zurückkommen auf den Anfang, also wir schließen so ein bisschen den Bogen, weil ja dann die Staaten ganz stark mitbestimmen können. Und wenn wir dann in Italien haben, wie es regiert wird und andere Länder und natürlich auch immer noch Frankreich, Ungarn und so weiter, dann haben wir natürlich ganz klare Richtungen, die da vertreten werden. Und da wird mir auch ein bisschen Angst und Bange. Und die Alternative ist ja dann fast nur die Rückkehr zu den Nationalstaaten, also oder der Brexit, wie die Briten das gemacht haben, was aber nicht unbedingt in einer besseren Staatsform oder vor allen Dingen in mehr Demokratie mündet. Trotzdem, glaube ich, müssen wir insgesamt andere Formen wieder aufgreifen. Also einmal die Demokratisierung der EU. Ich bin nicht für die Nationalstaaten, obwohl ich manche schon mehr Souveränität mir wünschen würde, aber gerade in den Problemen, die global sind, nicht. Aber zum Beispiel bin ich da stark für, gerade wenn man da Demokratie auch stärker leben kann, die Regionen zu stärken gegenüber sowohl den Nationalstaaten als vielleicht auch gegenüber Europa und so weiter, weil da sind die Eingriffsmöglichkeiten noch am ehesten da, was die Bevölkerung angeht. Und vielleicht auch noch Abgeordnete, die nicht ganz sich verstecken können. Ne? Also du hast das ja so schön formuliert, du weißt gar nicht, wer da bei euch kandidiert. Also Landtagsabgeordneten, also und einen Bundestagsabgeordneten kann man vielleicht noch erwischen. Bundestagsabgeordneten wird schon schwieriger, weil der meistens schon in Berlin wohnt und nur ab und zu in den Wahlkreis kommt. Das ist ja auch leider so eine Entwicklung, die es gibt. Und Europaabgeordnete, die kennt überhaupt gar keiner mehr. Ne? Und die, ob die zu Hause sind oder ob die überhaupt aus der Region kommen, weiß doch keiner. Ne? Das heißt, da hast du noch weniger Zugriff drauf. Und ich finde ja sowas verpflichtend. Ne? Für alle Abgeordneten, die müssen immer mal zu Hause sein und ein Wahlkreisbüro haben, wo sie Sprechstunden öffentlich anbieten. Das muss zur Arbeit dazugehören, weil ansonsten gibt's nur noch den Austausch mit Lobbyisten und mit ihren Parteikollegen, aber nicht mehr auf der Ebene mit der Bevölkerung.
Also ich weiß jedenfalls, dass der CDU-Europaparlamentskandidat der einzige, der hier Plakate hat für diesen Wahlkampf, nichts, wie gesagt, nichts von anderen Parteien. Ich weiß nur, dass der kandidiert und ja, okay. Der hat ein Wahlkreisbüro in Potsdam. Ist aber ein bisschen weit weg für meinen Geschmack.
Ja, okay. Also
wenn ich über eine Stunde hinfahren müsste, dann ist das ja ein schön weit weg.
Also ich muss sagen, dass der direkt gewählte Dietmar Köster der SPD wirklich ein guter hier war und der auch sich noch für eine gewisse Verankerung eingesetzt hat, egal von welcher Partei er jetzt ist, also der schon hier auch noch greifbar war. Aber das ist immer weniger so, auch immer weniger so bei Bundestagsabgeordneten. Aber wo du das Geld angesprochen hast, dann vielleicht noch mal zur Abrundung, weil ich habe ja die letzte Sendung ein bisschen gemacht über die Diätenerhöhung und die Einordnung, weil es gibt ja nicht nur Diäten, die ein Bundestagsabgeordneter kriegt, sondern halt viele andere Vergünstigungen und diese steuerfreie Pauschale, die ich viel problematischer finde als die Diäten. Auch wenn 635 Euro on top natürlich nicht von schlechten Eltern ist, im Gegenteil.
Das ist natürlich nur der Inflationsausgleich, Marco.
Ja, aber bei 63 Euro mehr Bürgergeld sich in die Hose machen. Ne? Das ist irgendwie, und beim Mindestlohn, das hatte ich nämlich auch mal ausgerechnet, wenn man den auf 14 oder 15 Euro bringt, ist das immer noch weniger als diese zusätzlichen Diäten. Aber gucken wir mal auf die Europaebene. Ich habe jetzt nicht die
Erzähl mir mal, wie europäische Abgeordnete eigentlich ihr Geld erhöhen, weil das wusste ich noch nicht. Also das weiß ich so generell nicht.
Ja, das machen sie genauso wie die Bundestagsabgeordneten. Das können sie selbst bestimmen. Ne? Also das beschließen cool. Die. Das ist ja immer wieder.
Ich stelle den Antrag, dass wir das bitte als Arbeitnehmer auch alle so machen.
Ja, das ist. da muss man allerdings sagen, also im Bundestag zumindest, die wollten das wirklich mal abgeben. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, das geht nicht, das müsst ihr schon selber machen. Aber man könnte natürlich dem ganz leicht entkommen. Und das gilt auf europäischer Ebene natürlich genauso, indem man das einer Kommission, einer unabhängigen Kommission überlässt. Es gibt eine Mindestlohnkommission, die ja sozusagen immer nur diese 10, 20, 30 Cent draufpackt. Warum gibt es nicht auch eine Kommission, die das? Natürlich muss der Bundestag das dann beschließen, aber dann wird er wahrscheinlich nicht dagegen stimmen. Das heißt, warum gibt es keine Kommission, die das für den Bundestag vorgibt? Dann hätte es, glaube ich, keine 635 Euro drauf gegeben. Aber jetzt zum Europaparlament. Ungefähr, also wir haben jetzt ja ungefähr 11.000 Euro an Diäten ohne die anderen Vergünstigungen. Es ist ein bisschen weniger im Europaparlament, was die normalen Bezüge angeht. Die haben aber auch noch mal so eine Aufwandsentschädigung ähnlich. Da weiß ich nicht ganz genau die Formalia. Aber das, also vieles ist vergleichbar mit dem, was im Bundestag ist, auch von den Höhen und so weiter. Es gibt aber doch noch ein paar Unterschiede. Was ich jetzt nicht weiß, sind die Pensionen, das müsste man sich mal angucken. Aber ein Unterschied ist, den habe ich beim Bundestag nochmal erklärt, ist, dass im Bundestag kriegst du Abzüge, wenn du fehlst. Selbst wenn du krankheitsbedingt fehlst mit Attest, dann sind die Abzüge nicht so hoch, aber du kriegst Abzüge. Sowohl, wenn du dann bei den ganzen Tag dich nicht einträgst in eine Liste oder auch bei den Abstimmungen. Für jede Abstimmung kriegst du Abzüge. Das heißt, von deinen normalen Diäten wird eher was abgezogen. Im Europaparlament ist es ein bisschen anders. Dort kriegst du nochmal Sitzungs- oder Tagesgeld, wie sich das nennt. Das hat ja mal zu so einem Skandal vor ein paar Jahren geführt, weil Kollegen sich dann zwar eingetragen haben, aber dann doch wieder gegangen sind. Oder Kollegen andere Kollegen mit eingetragen haben und man hinterher festgestellt hat, auf der Liste sind irgendwie so und so viele Leute und so viele Leute waren aber nur da. Ist ein bisschen aufgefallen. Aber wird natürlich wahrscheinlich trotzdem noch so ein bisschen so gemacht. Das heißt, du kriegst zusätzliche Tagesgelder. Da finde ich das Bundestagsmodell ja doch ein bisschen fairer, also eher Abzüge, wenn du nicht kommst. Und dann hat ja der Kollege Nico Semsrott, und ich finde es schon interessant, dass der darauf stößt und kein Medium mal darüber geschrieben hat, keiner aus dem Parlament mal darüber geschrieben hat. Der hat nämlich mal veröffentlicht, dass auch deine Reisekosten erstattet werden. Und zwar nicht nur, das ist im Bundestag auch so. Also erstmal haben alle sowohl im Europaparlament wie auch im Bundestag die Bahncard 100, indem du also erst First Class überall immer fahren kannst und auch immer Reservierungen kriegst, wenn denn welche frei sind. Deswegen weiß ich nicht, warum man sonst noch irgendwelche anderen Sachen bezahlen muss. Aber so läuft das. Interessant ist aber der Unterschied nochmal zum Bundestag, obwohl ich schätze, dass es im Bundestag auch einige machen, dass auch Privatreisen finanziert werden. Und der hat es jetzt wirklich auf die Spitze getrieben. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja manchmal schwer zu unterscheiden. Ich habe mich ja schon immer aufgeregt, wenn Abgeordnete, also meine Kollegen, sich zum Friseur bringen lassen haben oder sonst was mit dem Fahrdienst, den es im Bundestag gibt. Da gibt es nämlich so einen Fahrdienst, den man nehmen kann, weil ich denke so, das kann man jetzt irgendwie privat regeln, das muss man jetzt nicht mit dem Fahrdienst machen. Aber noch besser, also Nico Semsrott hat dann mal, erst ist er nach Paris gefahren, erstattet bekommen. Übrigens mehr erstattet bekommen, als die Reise gekostet hat, fand ich auch lustig. Da muss man hier extra, also selbst wenn man nicht reist, am besten irgendwelche.
Wie geht denn das? Wie kann man sich mehr erstatten lassen? Als
ja, das ist geil. Das aber es wird noch besser, weil er gedacht hat, nee, jetzt mache ich das mal, jetzt treibe ich es mal auf die Spitze, jetzt fliege ich nach Mallorca und schreib auch noch, ich bin da in Urlaub geflogen. Also zu aus privaten Gründen.
Ja.
Und er hat auch das erstattet gekriegt und auch nochmal 100 Euro drauf. Und er hat das gesagt, er hat dann als Scherz gesagt, dass du Taschengeld genommen. Also geil, oder? So, oh also das ist so eine Sache, also ehrlich Leute, das muss abgeschafft werden. Kann doch nicht wahr sein, wenn ihr beruflich unterwegs seid, natürlich muss euch das erstattet werden. Und übrigens auch die Bahncard finde ich angemessen. kann jetzt über die zweite Klasse reden, aber ich finde es richtig, dass es eine Bahncard gibt. Ich habe die auch wirklich ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Aber du kannst doch nicht noch private Reisen irgendwo finanzieren. Ne? Also das geht nicht. Das ist, wenn ich nach Berlin fahre mit dem Zug und vom Bundestag, dann muss das bezahlt werden. Wenn ich nach Brüssel fahre, muss das bezahlt werden. Wenn ich sozusagen von Brüssel irgendwo hingeschickt werde mit Nachweis, dann muss das bezahlt werden, natürlich. Aber doch nicht, ich sag sogar noch, keiner macht das, ne? Nach Mallorca und sagt noch, ich mach das privat. Ne? Also, weißt du,
Urlaub nach Mallorca.
Weißt du, so, das ist, als wenn die Berlusconi seine Bunga-Bunga-Partys auch noch vom Staat bezahlen lässt, aber hat er wahrscheinlich gemacht. Also,
ja, ich würde mal sagen, das hat er sicherlich
Wahnsinn.
Getan.
Also das ist, sorry, also das ist dann wirklich Bananenrepublik. Und dann,
ja, vor allem,
Leute sich dann
vor allem
aufregen.
Regt man sich doch darüber auf, dass die EU vielleicht einen Euro zu viel ausgibt dabei, Menschen zu retten, die über das Mittelmeer schippern und da ertrinken. Ja? Also da regt man sich auf, wenn die EU da vielleicht einen Euro zu viel ausgibt. Aber wenn es darum geht, vielleicht solche Flüge zu bezahlen, die eigentlich privater Natur sind von Abgeordneten, hier ist die Staatskasse. Auf und los.
Ja, ich habe das bei den Bauernprotesten gedacht. Ich habe da ja eine andere Vorstellung, weil ich ja immer glaube, die waren an der falschen Stelle. Oder besser gesagt, die hätten vor 20 Jahren kommen müssen, die Bauernproteste. Und zwar gegen Oligopolisierung und so weiter. Aber egal, alles geschenkt. Da könnt ihr das Geld hernehmen. Ne? Also dann nehmt da das Geld, das kann ja nicht wahr sein. Holt es von den Abgeordneten, die schön mit dem Privat, also nicht mit dem Privatjet, aber privat nach Mallorca fliegen können und das auch noch bezahlt bekommen. Ja, also die ganzen Rich Kids, die in Sylt feiern, geht ins Europaparlament, dann kriegt ihr eure tollen Besäufnisse auf Sylt auch noch bezahlt extra. Aber gut, das ist für euch wahrscheinlich das eh nur Peanuts.
Bei unserem Glück landen einige davon tatsächlich irgendwann im Parlament.
Ja, also für die FDP antreten, glaube ich, geht schnell. Das ist, das ist ja, ich meine, das ist, ich will das auch nicht überbewerten, das ist eine Modegeschichte, aber es ist immer interessant, was man Rich Kids alles so durchgehen lässt. Das finde ich immer so interessant. Ne? Hätten das jetzt irgendwie ein paar gemacht, die aus einer anderen Schicht kämen, dann wäre ja wieder High Life. Ne? Dann
das musst du mal irgendeine Dorfparty in Hintertupfingen in Ostdeutschland sein lassen.
Ja, wenn das durch die Medien gegangen
wäre. Da wäre es losgegangen. Da wäre die ganze mediale Bundesrepublik angefahren mit großem Tross und wäre über dieses Dorf hergefallen.
Die Kiskenneun hätte den Oberbürgermeister einkassiert. Ja, also das ist, da sind wir wieder bei der Doppelmoral und mit dem zweierlei Maß. Aber auch schön dann irgendwie die Vergleiche, die dann gezogen werden, was dann doch alles schlimmer ist. Was schlimmer ist.
Das Kalifat ist schlimmer, habe ich von Anna Schneider gelernt.
Ja, genau, das meinte ich. Ja, hast du sogar recht, aber ich weiß ganz viel, was schlimmer ist. Aber
ich meine,
immer.
Und im Kalifat haben die Frauen keine Rechte, unter den Nazis haben Frauen keine Rechte. Im Prinzip ist es nicht wirklich schlimmer, es ist gleich schlimm. Ja,
vor allen Dingen finde ich halt super schlimm, dass auch noch Menschen, die wirklich keine Probleme haben, die begütert ohne Ende sind, die feiern und dann irgendwie sozusagen Nazi-Parolen raushauen, wo sie wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was das alles mal bewirkt hat in unserem Land und weltweit und sich da überhaupt keinen Kopf drum machen. Das ist so viel Dummheit und so viel kann ich gar nicht beschreiben. Das finde ich besonders schlimm. Ne? Also jetzt nicht.
Irgendwo habe ich ein Buch zu stehen. Von David de Jong. Braunes Erbe. Ich würde darauf wetten, dass einige dieser Kinder Eltern haben und Großeltern, die durchaus von der Nazi-Diktatur profitiert haben, beziehungsweise niemals dafür zur Rechenschaft gezogen wurden, dass da jüdische Mitbürger enteignet wurden. Ja. Und David de Jong beschreibt das sehr gut in seinem Buch Braunes Erbe, wie Milliardenfirmen, unter anderem auch die Quanz und Klattens, von Nazis profitiert haben und das nie aufgearbeitet haben. Und insofern überrascht mich das vielleicht nicht wirklich, was da in Sylt los war. Nicht nur, weil das überkandidelte Rich Kids sind, die sonst keine Probleme haben und sie mit der realen Welt überhaupt nichts zu tun haben, sondern vielleicht ist es auch hier so ein strukturelles, geschichtliches gesellschaftliches Problem, wo man mal nie wirklich rangegangen ist, was man nie wirklich aufgearbeitet hat, nämlich dass Reiche über Generationen auch von Nazi-Politik profitiert haben und wir da nicht rangegangen sind, auch nicht mit einer vernünftigen Erbschafts- oder Vermögenssteuer.
Ja, sowieso nicht, aber auch bei der Aufbearbeitung nicht. Also es sind ja, also gerade die haben ja zum Teil direkt nach dem Krieg wieder so weitergemacht wie vorher. Und gerade in dem Bereich hat man ja dann auch sehr schnell alle Entnazifizierungen und wirklichen Kontrollen und Aufarbeitung auch sein lassen. Ne? Man wollte, dass es da schnell wieder wirtschaftlich bergauf geht und dann hat man da nie wirklich so drüber gesprochen. Und die Familien dann ja natürlich wahrscheinlich auch nicht. Ne? Und dass da ja die meisten Vermögen nicht erarbeitet werden, sondern vererbt werden, sind das meistens dann auch wahrscheinlich Kids von Eltern, die da auch so groß geworden sind schon. Und natürlich dann erst recht nicht mal in die Geschichte und in die Vergangenheit geguckt haben. Aber gut, das geht jetzt auch zu weit, geht auch sehr, sehr tief. Aber
Ich wollte bloß an der Stelle mal David de Jong empfehlen und sein Buch.
Das auf jeden Fall. Und ich kenne ihn auch nicht. Also habe ich ja auf jeden Fall auch wieder einen Tipp. Gut, ja, wir sind schon, also für deine Verhältnisse nicht, aber für Lobbyland-Verhältnisse können wir schon fast zwei Folgen machen. nein, aber hat Spaß gemacht. Viele Themen. Natürlich könnten wir zur EU ganz, 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 ganz viel mehr sagen. Also wir haben nicht über den sonstigen Lobbyismus, was ich zwar immer schon mal wieder gemacht habe, gesprochen. Also gerade die Agro- und Agrarchemie-Bereich sind unglaublich. Muss ich das nur mal angucken, wer dieses Jahr zum Beispiel viel gespendet hat an Parteien oder auch wie viel die bestimmte Unternehmen an Lobbyismus ausführen, wie viel Millionen sie für Lobbyismus ausgegeben haben. Es ist natürlich Brüssel ein unglaublicher Pool, ne? Also das ist noch mal schlimmer als das, was wir in den Nationalstaaten auch in Berlin kennen. Das haben wir alles nicht besprochen, das könnte man sicherlich auch noch mal intensiver tun, aber vielleicht trotzdem so ein paar Punkte mal aufgegriffen, die wir sonst bei den ganzen Hochglanzdebatten über die EU-Wahl und die Programmatik und so weiter meistens nicht hören. Leider ist nämlich die Programmatik und die Inhalte der Parteien nicht entscheidend dafür, wie sie hinterher handeln und welche Abgeordneten du hast. Und trotzdem, ich mache jetzt nicht den Wahlaufruf, aber guckt euch das Thema ein bisschen an, hinterfragt es ein bisschen und hinterfragt auch sowohl die Aussagen von denen, die kandidieren, als auch die Lethargie, die es gibt gegenüber der Europawahl. Ich meine, die meisten interessieren sich jetzt, was bei der Europameisterschaft im Fußball passiert und nicht dass es auch noch eine Wahl vorher gibt.
Ja, ich möchte noch sagen, herzlichen, herzlichen Dank, Marco, dass ich zu Gast sein durfte. Ich bin dann doch ein bisschen motivierter, jetzt wieder zur Wahl zu gehen.
Das könnte ich, wenn ich jetzt einer von so
Reden hilft.
Sagen,
ja, Reden hilft.
Ich habe doch einen, obwohl es gar nicht meine Absicht war, jemanden vielleicht doch noch zur Wahlurne gebracht. Aber gut.
Herzlichen Dank.
Alles Gute euch zu Hause und dir natürlich auch. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Bis dann.
Immer gerne, Marco.